Schönen guten Abend, hier ist Radio International bei Radio Dreieckland. Heute mit einer weiteren Sendung zur sogenannten Golfkrise, zum US-Aufmarsch am Golf und zur Situation in der ganzen arabischen Region. Zuerst ein paar aktuelle Meldungen. Die USA hat neue Truppenverlegungen in den Golf angeordnet. Es sollen zu den vorhandenen 230.000 Mann US-Militär noch weitere 120.000 etwa dazukommen. Außerdem werden Stimmen laut im Pentagon, dass die USA bereit ist, auch einen Präventivkrieg gegen den Irak zu führen. Weiterhin hat die USA 14 Milliarden US-Militärhilfe bewilligt. Zu zahlen sind die an Ägypten, Israel, an einige Golfstaaten und an Jordanien. Im Gegenzug hat der Irak weitere Truppen im Kuwait konzentriert und Jordanien hat sich jetzt verpflichtet, endgültig das UN-Handelsembargo gegen den Irak einzuhalten. Die israelische Regierung klopft starke Sprüche. Sie sagen, wenn die USA bis zum Winter den Irak nicht angegriffen haben, dann wird Israel angreifen.
In den letzten Sendungen hier bei Radio Dreieckland zum Golfkonflikt wurde schon mehrmals die Frage gestellt, was will die NATO, was wollen die imperialistischen Staaten in der arabischen Region? Die Antwort, sie wollen die Kontrolle über das arabische Öl, die Kontrolle über die arabischen Menschen, die Kontrolle über die militär- und wirtschaftsstrategisch wichtigen Punkte in der Region. Nun kann bzw. muss auch die Frage gestellt werden, was haben die imperialistischen Staaten, allen voran die USA, im arabischen Raum zu suchen? Diese Frage wurde eindeutig von Hunderttausenden arabischen Menschen beantwortet. Nichts, absolut gar nichts haben die westlichen Imperialisten am Persischen Golf zu suchen.
Sofort nachdem bekannt wurde, dass US-Truppen in Saudi-Arabien aufmarschieren werden, um Saddam Hussein angeblich in die Schranken zu weisen, kam es zu massenhaften Protestdemonstrationen gegen diesen Aufmarsch. Und sogar einige arabische Regierungen forderten die USA auf, ihre Truppen doch besser zu Hause zu lassen. Wenn ein arabischer Diktator einen arabischen Scheich vom Thron stößt, dann sei das eine arabische Angelegenheit. Doch die USA und die anderen NATO-Staaten wollten selbst dafür sorgen, dass im arabischen Raum möglichst bald wieder eine uneingeschränkte imperialistische Ausbeutungsordnung herrscht.
Der Aufmarsch der westlichen Truppen hat zu neuen Frontstellungen im arabischen Raum und Nordafrika geführt oder hat vorhandene Fronten wieder deutlich werden lassen. Die Regimes in Ägypten, Syrien und Marokko stellten sich hinter die USA und hinter die Ölscheichsklicken am Persischen Golf. Alle, die das nicht taten, vor allem die palästinensischen und jordanischen Menschen, die sich gegen die westlichen Truppen stellten, würden hier in den Medien diffamiert. Sie wurden zu politischen Schwachköpfen erklärt, zu fanatischen und gewaltgeilen Idioten abgestempelt. Das zeigt Wirkung bis in die bundesdeutsche Linke hinein. Das mag auch eine gehörige Portion Rassismus eine Rolle gespielt haben. Bei dem distanzierten Kopfschütteln darüber, dass Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten sich mit dem Irak solidarisierten.
Was aber drückt sich in der Haltung der arabischen Bevölkerungen und der arabischen Regierungen aus, die sich gegen die westlichen Imperialisten stellen? Ist es die Begeisterung für einen arabischen Diktator, Saddam Hussein, der zum stärksten regionalen Machthaber aufsteigen will? Sind es antiimperialistische Haltungen? Fallen sie einfach auf die Propaganda Saddam Husseins herein? Oder geht es ihnen um die Umverteilung des Ölreichtums? Ist es arabischer Chauvinismus oder die massive Forderung nach Selbstbestimmung ohne westliche Einmischung?
Wer steht überhaupt und inwiefern gegen den NATO-Truppenaufmarsch oder gar auf der Seite Saddam Husseins? Sehen wir uns zuerst einige Regierungen in Nordafrika und im arabischen Raum an.
Libyen hatte sich zu Anfang völlig gegen einen Aufmarsch westlicher Truppen gerichtet und hatte innerhalb der Arabischen Liga gegen einen Rückzugsbefehl an Saddam Hussein gestimmt. Mittlerweile vertritt Libyen die Position, die NATO-Truppen sollen raus aus dem Golf, die irakischen raus aus Kuwait. Laut Pressemeldungen starteten zumindest bis Mitte Oktober aus Libyen Versorgungsflugzeuge für den Irak. Der libyschen Revolutionsregierung dürfen wir wohl eine fortschrittliche, antiimperialistische Haltung als Hauptmotiv ihres Handelns abnehmen.
Der Iran wurde des Öfteren attackiert, weil auch von dort aus nach dem US-Handelsembargo weiterhin Lebensmittel und Medikamente in den Irak transportiert worden seien. Ob diese Lieferungen als Unterstützung des irakischen Regimes gedacht waren oder eher als Mittel, die schiitische Bevölkerung Iraks auf die Seite der iranischen Mullahs zu ziehen, lassen wir mal dahingestellt. Nach 8 Jahren Massenschlechterei im iranisch-irakischen Krieg haben die beiden Regimes nun Frieden geschlossen. Kriegsgefangene werden freigelassen und Saddam Hussein hat die Gebietsansprüche des Iran akzeptiert. Die iranische Regierung fordert den gleichzeitigen Abzug der irakischen und der westlichen Truppen. Der religiöse Oberchef im Iran, Ayatollah Khomeini, hat für den Fall einer militärischen Eskalation zum Heiligen Krieg gegen die USA aufgerufen. Auch im Iran können zumindest starke anti-amerikanische Grundhaltungen angenommen werden. Vor allem innerhalb der Bevölkerung und der religiösen Bewegung. Allerdings ist schon seit einiger Zeit in einem Teil der iranischen Führungsklique eine zunehmende Orientierung auf westliche Wirtschaftshilfe zu sehen. Und neuerdings gibt es eine Annäherung und Gespräche von der iranischen Regierung an Saudi-Arabien.
Die algerische Regierung will eine Vermittlerrolle spielen, propagiert aber eine arabische Lösung des Konflikts unter Ausschluss des Westens. Eine pro-westliche Position könnte sich die Regierung auch kaum leisten, weil die in den letzten Jahren stark angewachsenen islamischen Bewegungen gegen den US-Aufmarsch am Golf sind. Und, so schreibt die Frankfurter Rundschau, auch in Algerien will die Jugend die USA nicht am Golf. Die algerischen Jugendlichen hatten erst 1988 die Machtfrage an die Regierung gestellt. 15 Tage lang hatten sie mit Streiks, Hungerrevolten und militanten Angriffen gegen das Regime gekämpft, das sie der IWF-Verarmungspolitik unterwerfen wollte.
Tunesien versucht, sich möglichst neutral zu verhalten im aktuellen Konflikt, hat sich jedoch bereit erklärt, Truppen zum Schutz der Scheichtümer am Golf zu entsenden. Allerdings erst dann, wenn die westlichen Truppen abgezogen sind. Die tunesische Regierung trägt damit den Tatsachen Rechnung, dass sie einerseits ökonomisch vom Westen abhängig ist, dass aber andererseits auch hier eine starke anti-amerikanische Opposition tätig ist.
Jordanien war bis vor kurzem der zweite wichtige Boykottbrecher. König Hussein von Jordanien sitzt zwischen allen Stühlen. Einerseits war der Irak für ihn in den letzten Jahren der Hauptverbündete gegen israelische Drohungen, wie auch gegen das massive Anwachsen der fundamentalistischen Bewegungen in Jordanien. Außerdem ist ein großer Teil der jordanischen Ökonomie abhängig vom Handel mit dem Irak. Andererseits ist die Abhängigkeit von den Golfscheichs und vor allem von den westlichen Imperialisten ebenso riesig. Die jordanische Wirtschaft liegt am Boden.
Aber die Hauptgefahr droht dem Regime von der eigenen Bevölkerung, die zu über 60% aus Palästinenserinnen besteht. Im April 1989 hatten Hungerrevolten gegen IWF-Maßnahmen auch hier die Herrschaft zum Wackeln gebracht. König Hussein versuchte durch hektische Demokratisierungsbemühungen, durch Wahlen und Lockerung der Repression die Krise zu managen. Sämtliche westliche Staaten und Wirtschaftsinstitutionen griffen ihm durch massive finanzielle Zuwendungen, neue Kredite und Aufschiebung der alten Schuldenlasten unter die Arme. Auch ihnen war angesichts der militanten Massenaufstände der Schreck in die Knochen gefahren. Aber dieses Krisenmanagement zeigte keine langfristige Wirkung. Schon ab Anfang 1990 kam es immer wieder zu Massendemonstrationen und Revolten aus Solidarität mit der palästinensischen Intifada. Bei den Wahlen erzielten die sunnitischen Fundamentalisten Erdrutschsiege und auch linke Oppositionelle hatten viele Sitze im neuen Parlament. Damit wurde selbst das als Kriseninstrument gedachte Parlament zum Hemmnis für die Durchsetzung kapitalistischer Modernisierungsmaßnahmen, wie sie vom IWF gefordert wurden. Mitte dieses Jahres war die soziale und politische Situation schon wieder explosiv. Die materielle Situation der Armutsbevölkerung hatte sich weiter verschlechtert. Aktuell gab und gibt es in der jordanischen Bevölkerung massenhafte Eigenmobilisierung gegen den westlichen Truppenaufmarsch am Golf. Tausende Jordanierinnen meldeten sich freiwillig für den militärischen Kampf gegen die USA. Im Folgenden einige Zitate von jordanischen Männern und Frauen.
Wir wollen hier keine Amerikaner mehr sehen.
Wir hoffen, dass es keinen Krieg gibt. Es geht um den Konflikt arabische Welt gegen Anti-Araber.
Es geht weniger um Unterstützung für Saddam Hussein als um Verärgerung über die ausländische Einmischung. Der Konflikt hat den arabischen Nationalismus wieder belebt.
Zu behaupten, dass jeder mit Saddam Hussein einverstanden wäre, wäre übertrieben.
Augenzeugen meinen, dass nahezu 90% der jordanischen Bevölkerung ähnliche Meinungen vertreten wie die oben genannten. Von daher schätzen selbst westliche Journalisten, dass nicht einmal die USA den jordanischen Königstuhl sichern könnten, wenn König Hussein eindeutig für die USA Stellung beziehen würde. Die westlichen Kriegsparteien wissen dies sehr wohl. Deshalb drängen sie ihn auch nur vorsichtig. Immer begleitet von massiven finanziellen Zuwendungen, um die soziale Spannung zu entschärfen. Durch das UN-Handelsembargo gegen den Irak gehen der jordanischen Wirtschaft jedoch viele Einnahmen und Tausende von Arbeitsplätzen verloren. So waren zum Beispiel 2/3 der jordanischen Lkw-Fahrer vom Handel mit dem Irak abhängig. Lkw-Fahrer waren es übrigens auch, die mit ihren Streiks gegen Benzinpreiserhöhungen die Massenrevolten im April letzten Jahres ausgelöst hatten.
Jordanien ist nur ein Musterbeispiel für den Druck, den die arabische Bevölkerung ausübt. Das Verhalten der Regierungen von Algerien und Tunesien ist geprägt von der Angst vor den eigenen Unterklassen. Im Moment verbindet sich die Unzufriedenheit über die eigenen verheerenden Lebensbedingungen mit dem Hass auf die US-Imperialisten und die reichen Ölscheich-Klicken. Selbst in Syrien, Marokko und Ägypten müssen die Machthaber, die den USA zur Seite sprangen, mit der sozialen, nationalistischen und religiösen Opposition rechnen. In Marokko kursieren Putschgerüchte und König Hassan II. Traut sich schon jetzt nicht mehr, weitere Truppen nach Saudi-Arabien zu schicken, wie es die USA von ihm verlangt. Stattdessen reden seine Diplomaten von einer Rezentrierung der marokkanischen Truppen.
In Syrien verfehlt zum ersten Mal seit Jahren der allgegenwärtige Geheimdienst seine Wirkung. In einigen Städten in der Nähe der Grenze zum Irak mussten 50.000 Mann Sicherheitstruppen aufmarschieren, um Massenkundgebungen gegen die US-freundliche Politik der syrischen Regierung auseinanderzuschießen. Selbst in der Hauptstadt Damaskus fanden solche Demonstrationen statt. Die Sicherheitskräfte richteten Massaker mit mehreren hundert Toten an. Es gab mehr als 2000 Verhaftungen und ungefähr 1000 Verletzte. Fakten, die in Syrien seit Jahren nicht mehr aufgetaucht sind, weil das Regime die Bevölkerung trotz extremer Verelendung und Ausbeutung unter Kontrolle zu haben schien. Mehrere syrische Piloten, die als Verstärkung für die USA nach Saudi-Arabien geschickt wurden, sind mit ihren Flugzeugen in den Irak desertiert.
In Ägypten wenden sich Teile des Offizierkorps, die relativ kleine sozialistische Partei und die einflussreiche fundamentalistische Bewegung gegen die ägyptische Kumpanei mit den USA. Auch das vor kurzem verübte Attentat auf den ägyptischen Parlamentspräsidenten dürfte diese Zielrichtung gehabt haben.
Dripping sweat. Our minds are hyperactive. We haven't won as yet. Then sent upon the city and wretch at all the bums who fall on their knees in genuflect when tossed a couple crumbs. Go live.
Mitte September trafen sich in Amman Vertreterinnen linker und antiimperialistischer Organisationen und Bewegungen aus der arabischen Region. Unter anderem auch die PFLP, die Volksbefreiungsfront zur Befreiung Palästinas, und die DFLP, Demokratische Front zur Befreiung Palästinas, die beiden großen linken Organisationen innerhalb der PLO. Auf der Konferenz mit 120 Delegierten und mindestens 3000 Teilnehmerinnen ging es um die Möglichkeit gemeinsamen Vorgehens gegen die US-Aggression. Daneben riefen islamische Führer aus Jordanien, Algerien, Sudan und Tunesien in Amman zum heiligen Krieg gegen die westliche Welt auf, vor einer Kundgebung von mindestens 5000 Menschen. Die Front gegen die USA und die europäischen Kriegsparteien reicht also von linken Bewegungen über nationale Widerstandsorganisationen bis hin zu den islamisch-fundamentalistischen Kräften.
Worum geht es Ihnen? Finden alle Saddam Hussein so wünschenswert? Wohl kaum. Die meisten wissen, was für ein Despot er ist. Die Fundamentalisten sehen in ihm sehr wohl den unreligiösen Diktator. Und sehr viele sind sich auch bewusst darüber, dass Saddam Hussein nur seine eigenen Machtinteressen verfolgt, wenn er die Befreiung Palästinas und die gerechte Verteilung des Ölreichtums propagiert. Aber wenn ein arabischer Diktator einen arabischen Fürsten stürzt und ihm dessen Privateigentum klaut, dann ist das eine arabische Angelegenheit. Die Gefahr, die für die arabische Bevölkerung von Saddam Hussein ausgeht, ist groß. Aber sie liegt unterhalb der Gefahr, die von den USA und seinem Kettenhund Israel ausgeht.
Wenn sich die westliche Welt jetzt einmischt und meint, sie müsse das Völkerrecht durchsetzen, dann soll sie gefälligst gleichzeitig dafür sorgen, dass Israel sich aus dem besetzten Palästina zurückzieht, dass Israel aus dem Südlibanon verschwindet und von den Golanhöhen und dass Syrien aus dem Libanon abzieht. Aber seit Jahrzehnten verhindert die USA in der UNO die Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen, die Israel dazu zwingen sollen, die UN-Resolution in Bezug auf die Rechte der palästinensischen Menschen anzuerkennen. Stattdessen unterstützen die Westmächte Israel tatkräftig bei seiner Völkermordpolitik in Palästina und im Libanon und sie unterstützen die reaktionären arabischen Regimes von Marokko bis Saudi-Arabien, die ihre Bevölkerung bis an den Rand der Existenz ausbeuten und unterdrücken. Und nicht zuletzt haben die imperialistischen Staaten Irak zur jetzigen militärischen Macht aufgebaut und es hat sie nicht geschert, als Saddam Hussein die gesamte Opposition im Land liquidierte, als die irakische Armee ein Massaker an ägyptischen Migrationsarbeiterinnen anrichtete oder mit Giftgas Tausende von kurdischen Menschen abschlachtete. Und die Scheichkliken von Kuwait, Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten, sie hatten die Gewinne aus dem Ölexport immer als ihr Eigentum betrachtet, hatten die arabische Armutsbevölkerung dem Verhungern ausgesetzt gelassen, während sie die Ölgewinne im Ausland anlegten oder in Spielcasinos und Bordellen verprassten.
Und diese Situation, die permanente Einmischung der USA und Israels, die massive ungleiche Verteilung des Reichtums, die Repression durch die eigenen Herrschaftskliken, die wiederum von den westlichen Staaten gestützt werden, diese Situation schien seit Jahren und Jahrzehnten festgefahren. Der Einmarsch Husseins in Kuwait hat den Status quo fast schlagartig aufgebrochen. Vollgepumpt mit Kriegsmaterial und technologischem Know-how stellt er sich gegen seine ehemaligen Hintermänner und erscheint durchaus nicht allzu sehr unterlegen zu sein. Das dürfte es sein, was ihm bedingte Sympathien einbrachte. Er ist nur ein Medium.
In der jetzigen sozialen und nationalistischen Mobilisierung der arabischen Bevölkerung, vor allem der Unterklassen, kommt der Anspruch auf arabische Selbstbestimmung und auf materielle Lebenssicherung zum Ausdruck. Sicher, diese gerechtfertigten Ansprüche sind zu Teilen in reaktionär-religiösen und extrem sexistischen Ideologien verpackt worden. Aber es ist Sache der fortschrittlichen Kräfte und der Frauen in der Region, dies zu durchbrechen und umzuwandeln. Die westlichen Imperialisten jedenfalls haben kein Interesse an sozialer und antipatriarchaler Befreiung.
Und die europäischen Mächte haben nicht nur klargestellt, dass es ihnen um den bedingungslosen Zugriff auf das Öl geht. Es hat sich auch herausgestellt, dass die USA den irakischen Einmarsch nur als Vorwand benutzen, um in der Golfregion selbst militärisch zu intervenieren. Schon davor hatten die USA deutlich werden lassen, dass es nun, da der Ostblock als Widersacher weg ist, um eine internationale Neuordnung gehe. Eine Neuordnung, in der sich die USA und die anderen kapitalistischen Mächte den totalen Zugriff auf die Menschen und natürlichen Ressourcen der südlichen Halbkugel sichern. Das gilt auch für den arabischen Raum. Permanent reden die US-Bosse von einer neuen Sicherheitsordnung im arabischen Raum. Was die NATO gegen die SU war, soll nun ein ähnliches Bündnis gegen Irak werden. Ein imperialistischer und arabischer Militärpakt. US-Truppen sollen unabhängig vom Ausgang der jetzigen Konfrontation im Golf bleiben. In Israel sollen neue Materiallager für die USA eingerichtet werden, die der US-Armee ein optimal schnelles Eingreifen ermöglichen. Auch das wurde von US-Seite als schon länger geplantes Vorgehen bezeichnet.
Die NATO war nie nur ein Militärpakt gegen die SU. Sie war immer auch ein Pakt zur Bekämpfung und Vernichtung von Befreiungskämpfen in den beteiligten Staaten und weltweit. Und genauso ist es zu verstehen, wenn jetzt ein ähnliches Bündnis im arabischen Raum geschaffen werden soll. Als Angriff auf all diejenigen, die sich keinen IWF-Diktaten unterwerfen, gegen diejenigen, die ihren Anspruch auf Leben und Selbstbestimmung durchsetzen wollen. Daran verläuft im Moment die offene Frontlinie und daran wird sie weiter verlaufen, relativ unabhängig davon, wie die jetzige Konfrontation zwischen Irak und westlichen Mächten ausgeht. Und auch jetzt wissen Sie, dass es im Falle einer militärischen Eskalation zu massenhaftem Widerstand gegen die USA und gegen die Regimes kommen wird, die mit ihr kollaborieren. Der Krieg gegen die arabische Bevölkerung läuft jetzt schon. gegen die Flüchtlinge, mit Finanzspritzen, mit massiver Repression, mit den verstärkten Angriffen der zionistischen Armee und der zionistischen Siedlerbanden gegen die Intifada.
Im Folgenden werden wir genauer auf die momentane Situation in Palästina eingehen. Durch die letzten Entwicklungen im Golf hat die Intifada, der palästinensische Volksaufstand, an Kraft gewonnen. Zuerst aber ein kurzer Rückblick auf die Intifada und den Stand der Palästina-Frage.
Die wichtigsten Errungenschaften wurden in den ersten Monaten der Intifada geschaffen. Die überwältigende Massenmobilisierung eines ganzen Volkes, die Beteiligung der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppierungen, der Aufbau eines halböffentlichen, halbgeheimen Widerstands und Selbstversorgungsnetzes gehören ebenso dazu wie die Erschütterung der internationalen Sympathie für den Staat Israel und seine Besatzungspolitik. Frauen und Jugendliche sind die neuen tragenden Kräfte der Kämpfe in Palästina. Einer der wichtigsten Erfolge der Intifada ist es, die schon seit Jahrzehnten aufgestellte Forderung des palästinensischen Volkes nach Selbstbestimmung wieder in das öffentliche Bewusstsein zu bringen und eine Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand aufzubauen. Im letzten Jahr sind die Fortschritte der Intifada etwas ins Stocken gekommen. Die Volkskomitees stoßen in ihrer Arbeit immer wieder an politische und materielle Grenzen. Der Aufbau einer eigenständigen palästinensischen Ökonomie ist unter den Bedingungen der Besatzung schon in der Planungsphase zum Scheitern verurteilt. Boykott und einige Ansätze zur Selbstversorgung sind Mittel, den Protest gegen die israelische Besatzung auszudrücken und die Bevölkerung zu mobilisieren. Jedoch können sie nicht eine unabhängige ökonomische Versorgung gewährleisten.
Die Faschisierung der israelischen Gesellschaft, die sich auf unterschiedliche Weise äußert, ist ganz offensichtlich. So finden Solidaritätsbekundungen mit Angeklagten statt, die sich wegen Ermordungen von PalästinenserInnen zu verantworten haben. Übergriffe gegen palästinensische Arbeiter werden massiver. Nationalistische Massendemonstrationen und bewaffnete Siedleraufstände finden statt. Neben dem Militär agieren die Siedler immer offensiver als bewaffnete terroristische Kraft. Sie überfallen palästinensische Dörfer, deponieren Sprengsätze auf Weideplätzen, an Lagereingängen oder in der Nähe von Schulen.
Dazu kommt noch das Scheitern der Verhandlungen zwischen der PLO und den USA. Die PLO-Führung hat sich zwar auf das diplomatische Theaterspiel eingelassen, das Ergebnis bzw. eben kein Ergebnis zeigt aber, dass die USA zu einer effektiven Unterstützung des palästinensischen Volkes nicht willens ist. die eher kompromissbereite Haltung der PLO bezüglich diplomatischer Verhandlungen hat wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten mit der Vereinigten Nationalen Führung geführt, die Kritik an dieser Vorgehensweise äußerte. Nach Meinung der Vereinigten Nationalen Führung der Intifada wird die Intifada lediglich als ein diplomatisches Drohmittel benutzt.
In dieser Situation stellt die zunehmende Einwanderung von Jüdinnen aus der Sowjetunion eine faktische Bedrohung der Intifada dar. Unter anderem versucht das zionistische Regime mit der Immigration der sowjetischen Jüdinnen die Besetzung Palästinas endgültig festzuschreiben und zu rechtfertigen. Die jüdischen Menschen in der SU haben keine andere Wahl, als nach Palästina auszureisen, vorausgesetzt, sie wollen die Sowjetunion verlassen. Denn die USA und andere westeuropäische Staaten, auch die BRD, nehmen nur eine begrenzte Anzahl ausreisewilliger sowjetischer Jüdinnen auf. Die Jewish Agency, die für die Organisation der Einwanderung zuständig ist und die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellt, bietet Familien fast $2,000 an, wenn sie bereit sind, sofort nach Israel auszureisen, ohne die Zollabwicklung ihrer Auswanderung abzuwarten. Damit soll die Zahl der jüdischen Auswanderer aus der Sowjetunion nach Israel noch vergrößert werden. Insgesamt wird die Zahl der Immigrantinnen im Jahr 1990 tatsächlich wohl 150.000 betragen. Die Einwanderung führt aber auch zu Problemen und einer Unzufriedenheit innerhalb der israelischen Gesellschaft. Besonders die orientalischen Jüdinnen betrachten die massenhafte Immigration aus der Sowjetunion als einen Angriff auf ihren eigenen Lebensstandard. Sie bekommen eh schon die schlechtesten Wohnungen und Arbeitsplätze. Durch den Zuzug von bisher 150.000 Menschen verschärft sich die Situation auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt noch mehr. Um den Interessenswiderspruch zwischen orientalischen und sowjetischen Jüdinnen zu verdecken, wird die Unzufriedenheit dieser Menschen für die Mobilisierung gegen die Palästinenserinnen ausgenutzt.
Ein Grund für die Stagnation der Intifada bis zum Ausbruch der sogenannten Golfkrise ist aber nicht nur in der Konfrontation zwischen dem palästinensischen Volk und der israelischen Besatzung zu sehen. Die Zusammenarbeit der PLO-Führung mit der Sowjetunion auf der diplomatischen Ebene ist ein weiteres Element, das zum Stocken der Intifada geführt hat. Die Frage über Krieg und Frieden, von Ausbeutung und Klassengegensätzen in Palästina sollten auf diesem Wege gelöst werden, was offensichtlich nicht passiert ist. Wichtigstes Ergebnis dieser diplomatischen Klüngelei ist die Anerkennung der UN-Resolution 242 durch den palästinensischen Nationalrat. Damit erkennt die PLO den Staat Israel in den Grenzen von 1948 an. Die meisten Palästinenserinnen lehnen jedoch weiterhin die UN-Resolution 242 ab. Damit ist der Versuch gescheitert, radikale Tendenzen innerhalb der Intifada zum Schweigen zu bringen. Dagegen hat sich die Kluft zwischen der Meinung der palästinensischen Bevölkerung und der Phrasendrescherei der PLO-Führung verdeutlicht. Bisher sind alle Konzepte und Pläne zur Befriedung der PalästinenserInnen gescheitert, egal ob sie von den USA, Israel oder anderen vorgelegt wurden.
Die Position der PalästinenserInnen in der Golfkrise, die Sympathie für den Irak, wird vor dem Hintergrund der gescheiterten Verhandlungen bezüglich der Palästina-Frage, der veränderten Situation in den ehemaligen realsozialistischen Staaten und der verstärkten Repression in den arabischen Staaten vielleicht etwas verständlicher. Die Demonstrationen und Sympathiebekundungen für den Irak sind nicht als direkte Befürwortung des reaktionären Regimes zu verstehen. So haben die Demonstrationen der palästinensischen Bevölkerung erst mit der Stationierung amerikanischer Truppen in Saudi-Arabien begonnen. Nach der Annexion Kuwaits und dem Truppenaufmarsch der Yankees haben die PLO-Führung und die Vereinigte Nationale Führung der Intifada eine Stellung bezogen, die sowohl der Stimmung der palästinensischen Massen entspricht, als auch die Verurteilung der amerikanischen Invasion in den Vordergrund stellt. Dazu ein Ausschnitt aus einem Interview mit einem palästinensischen Genossen.
Also ich sehe absolut keinen Unterschied zwischen den beiden Einrichtungen, sowohl in der Position der PLO als auch die der VNF. Es gibt eine einheitliche palästinensische Position zum Golf, zu der Golfkrise, und diese Position ist durch die offizielle Stellungnahme bzw. offiziellen Bemühungen der PLO gekennzeichnet. Allerdings muss ich so sagen, das ist wichtig, diese politische Entwicklung oder diese politische Situation in ihrer Entwicklung zu sehen und nicht anders. Nämlich, die PLO hat am Anfang eine Position eingenommen zu der Golfkrise, als der Irak in Kuwait einmarschierte. Und zwar diese Position damals besagte die erste Position, also Abzug der irakischen Truppen aus Kuwait und Durchführung von demokratischen Wahlen in Kuwait, damit eine demokratische Regierung gewählt wird. Und noch dazu, der irakisch-kuwaitische Konflikt soll im arabischen Rahmen geregelt werden, also in der Arabischen Liga. Nun aber in der zweiten Phase, und deswegen habe ich auch darauf bestanden, die Situation in ihrer politischen Entwicklung zu sehen, also standen wir plötzlich vor amerikanischer Besetzung der Golfregion, und dementsprechend war auch die Meinung oder die Stellung der PLO oder die Position der PLO dazu. Also sie betrachtete das als größere Gefahr bzw. überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was vorher war, also mit dem Einmarsch in Kuwait. Und daher war da erstmal Abzug der amerikanischen Truppen und dann Lösung des Konflikts im arabischen Rahmen. Und dabei könnte vielleicht auch, verschiedene Initiativen der PLO könnten in Form von Monaco oder nach dem Muster von Monaco gelöst werden. Also Kuwait könnte so ähnlich aussehen.
Laut der Frankfurter Rundschau vom 28.08.1990 schlug PLO-Chef Arafat in Gesprächen mit der irakischen Führung vor, eine arabische Friedenstruppe in Kuwait zu stationieren, die Wahlen überwachen und insgesamt 6 Monate in dem Emirat bleiben solle. Nach dem Vorbild Monacos sollte Kuwait eine konstitutionelle Monarchie werden, die einige Hoheitsrechte an Irak abtritt. Die PLO spricht sich eindeutig für den Abzug der amerikanischen Truppen aus der Golfregion aus. Die Annexion Kuwaits durch den Irak ist ein Konflikt, der prinzipiell abgelehnt wird, den die arabischen Staaten allerdings ohne amerikanische und westeuropäische Intervention regeln können und wollen.
In dem Flugblatt der Vereinigten Nationalen Führung zur Golfkrise, das Anfang September in den besetzten Gebieten verteilt wurde, werden die Regierungen der Golfstaaten kritisiert, weil sie durch ihr Verhalten die Stationierung US-amerikanischer Streitkräfte in der Region ermöglicht haben.
Die arabische Halbinsel wird zur Beute der US-amerikanischen Invasion, die von den dort Herrschenden eingeladen wurden, die eher ihre Souveränität und die Ressourcen ihrer Länder aufgeben, als ihren Thron aufs Spiel zu setzen. Die Vereinigte Nationale Führung begrüßte die Bemühungen der PLO um eine Beilegung der Krise und appellierte an alle am Konflikt beteiligten Parteien, sich so zu verhalten, dass ein militärischer Rückzug aus der Golfregion möglich wird und die Interessen aller arabischen Parteien im Rahmen internationaler Gesetze gewahrt bleiben. An die Adresse des Irak richtete die Führung der Intifada die dringende Forderung, auf die jüngsten von der PLO initiierten Vorschläge einzugehen und von allen Schritten abzusehen, die von den aggressiven Kräften als Vorwand benutzt werden könnten, einen Krieg zu beginnen. Die Vereinte Nationale Führung fordert in ihrem Flugblatt ferner alle demokratischen, patriotischen und aufgeklärten religiösen Kräfte auf, sich zu einer breiten Front zusammenzuschließen, um gegen die erwartete amerikanische Aggression Widerstand zu leisten und sie zu verhindern.
Darüber hinaus warnt die Führung des Aufstands davor, dass Israel die Krise zum Anlass nehmen könnte, seine Bemühungen zu verstärken, die Intifada zu zerschlagen. Besonders gefährlich seien Versuche von israelischer Seite, Leute in unsere Reihen einzuschleusen, um die Intifada von innen zu unterwandern. Die Vereinigte Nationale Führung warnte vor Kollaborateuren, die sich als Aktivisten der Intifada ausgeben. In der jüngsten Vergangenheit hatten als Aktivisten verkleidete Kollaborateure unter dem Vorwand, israelische Agenten verhören zu wollen, unschuldige Palästinenser entführt und gefoltert. Die Aktivisten der Intifada seien angehalten, gegen solche unmenschlichen Praktiken vorzugehen.
Zur Bedeutung der sogenannten Golfkrise für die Intifada fassen wir aus dem Interview mit dem palästinensischen Genossen zusammen.
Die Golfkrise war und ist ein neuer Impuls für die Intifada. Auf der palästinensischen Seite gibt es in diesem Zusammenhang 5 wichtige Punkte. Es hat sich ein neuer Bewusstseinsgrad zur antiamerikanischen Haltung in der arabischen Welt entwickelt und insbesondere auch in der Intifada. Zum ersten Mal ist klar geworden, dass eine direkte Konfrontation mit den USA möglich ist, denn diese sind mit ihren Militärs zum ersten Mal so direkt und vor der Haustür bzw. im Haus selbst sogar. Der dritte, vielleicht etwas moralische Gesichtspunkt ist die Möglichkeit einer arabischen Einheit im antikolonialistischen Sinne, die für eine wirtschaftliche Unabhängigkeit und politische Emanzipation der arabischen Region unbedingte Voraussetzung ist. Viertens, Israel ist unmissverständlich eine Kriegspartei in diesem Konflikt. Der letzte Punkt, bis vor kurzem schien es so, als ob eine militärische Lösung des arabisch-israelischen Konflikts nicht mehr möglich ist. Mit dem Irak gibt es in der Region nun eine Militärmacht, die bezüglich dem militärischen Potenzial Israel vielleicht überlegen ist. Also eine militärische Überlegenheit arabischer Art ist plötzlich möglich. Egal jetzt, ob im positiven oder negativen Sinne. Es hat auf jeden Fall auch zum Aufschwung der Intifada beigetragen.
Dass Saddam Hussein und die Annexion Kuwaits durch den Irak ein Element der Veränderung im arabischen Raum darstellt, wird immer wieder betont. Der Irak als Katalysator im politisch-militärischen Geschehen im Nahen Osten, ein Punkt, der insbesondere auch die Position der PalästinenserInnen erklärt. Husseins Vorschlag, den Abzug des Irak aus Kuwait mit dem Rückzug der Israelis aus den besetzten Gebieten zu koppeln, ist sicherlich ein weiterer Grund für die Haltung der PLO. Zweifellos hat der Irak Bewegung in die Region gebracht und das kann sich auch positiv auf die festgefahrene Situation bezüglich der Palästina-Frage und der Intifada auswirken, beziehungsweise hat sich schon darauf ausgewirkt.
Doch die Golfkrise wirkt sich nicht nur positiv auf die Intifada aus. Je länger sie andauert, umso spürbarer werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft und das soziale Leben der PalästinenserInnen. Die finanziellen Zuwendungen der Palästinenser, die am Golf arbeiteten und die einen wesentlichen Bestandteil des Bruttosozialprodukts der besetzten Gebiete darstellten, bleiben aus. Die rund 300.000 Palästinenser in Kuwait haben den größten Teil ihrer Ersparnisse verloren, als der kuwaitische Dinar dem irakischen gleichgestellt wurde. Die Überweisung der Palästinenser in Kuwait